nehmen. Heute habe ich ein gutes Thema. Gehorsam zahlt sich aus. Richte den Blick nur auf Jesus. Fixiere dich auf ein Ziel und dann wirst du dein Ziel erreichen. Das große Problem unserer Tage ist, die Menschen haben entweder zu viele Ziele oder gar keine Ziele. Wir konzentrieren uns auf das Ziel. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, steht in der Heiligen Schrift von Paulus, und jage dem Ziel nach und vergesse alles, was links und rechts ist. Nur so kommt man ans Ziel. Gehorsam zahlt sich aus allen Gebieten. Das ist das Thema. Also gehorche. Ich weiß noch eines, als ich Akkordeon spielen lernte, mein Vater hat immer gesagt, übe. Und weißt du, das nützt es, wenn man übt und gehorsam ist und einfach sich trainiert und einfach sagt, ich muss üben, ich muss der Beste werden, ich muss das Ziel erreichen um jeden Preis. Wenn wir keinen Druck hinter uns haben, wenn wir nicht irgendwelchen Prinzipien und Gesetzen gehorchen, wir werden es nie schaffen. Erfolg, das hat sehr viel mit Gehorsam zu tun. Nur nebenbei, ganz herzlich eingeladen. Freitag wird das Thema sein, Gott spricht Klartext. Und dann lass dich vom Teufel nicht bestehlen und überwinde die Zweifel. Die Zweifel, bin ich noch auf dem richtigen Weg, im richtigen Dampfer? Bin ich in der richtigen Richtung? Wie sieht mein Leben aus? So die ganze Fragerei, wo der Teufel uns immer wieder versucht einzusuggerieren und einzureden, darüber werde ich sprechen. Überwinde deine Zweifel. Glaub das, was Gott sagt. Sein Wort ist nichts wie Wahrheit. Hör auf sein Wort. Lass dich von Heiligen Geist inspirieren. Du wirst das Ziel erreichen. Und nächsten Mittwoch sei entschieden für Jesus. Da passt auch dieses Lied, was ihr vorhin gesungen habt. Ich bin entschieden zu folgen Jesus von Sardes und der Sink. Gehorsam zahlt sich aus, und zwar auf allen Gebieten. Gott ist unser Gehorsam sehr wichtig. Schon im Garten Eden testete er, ob der Mensch Gott gehorsam ist oder nicht. Hat er einfach zwei Bäume reingepflanzt. Zwetschgenbaum und Kirschbaum. Und er hat gesagt, von allen Bäumen dürft ihr essen, bloß nicht von diesen beiden Bäumen. Die gehören mir. Und was macht der Mensch? Der bestiehlt Gott. Der bestiehlt Gott. Als die Schlange kam heimlich und sagte, diese zwei Früchte machen die Menschen klug. Ist ja egal, was für ein Baum es war. Es könnte eine Banane gewesen sein. Ich glaube felsenfest, es war eine Feige. Aber es ist egal. Und Gott hat etwas für sich reserviert und der Mensch sollte gehorsam lernen im Paradies. Und wenn schon im Paradies Gehorsam vorausgesetzt wird, wie viel mehr im Leben, in unserem Alltag? Gott testet, ob der Mensch gehorsam ist oder nicht. Und ich möchte eine Geschichte aus 1. Samuel 15, Vers 22 aufgreifen. Die gleiche Geschichte wird wiederholt in 1. Könige 13. Das ist der König Saul. Der König Saul kämpft gegen die Amalekiter. Das war ein Volk, verwandt zwar mit Abraham, weitläufig da über Lot. Die haben Israel den Weg versperrt ins gelobte Land. Die haben sich nicht durchgelassen. Die mussten sich frei kämpfen. Und hat Gott gesagt, diese Amalekiter, die werden euch immer noch Probleme machen. Die müsst ihr ausrotten. Und was macht Saul, der König Saul als erster König in Israel? Der vernichtet die Schwachen, die Armen, die Kleinen und die Großen lässt er leben. Er ist Gott nicht gehorsam, obwohl Gott von ihm Gehorsam erwartet hat. Er sollte gehorsam sein. Und dann kommt der Samuel zu Besuch zum König Saul in 1. Samuel 15, Vers 22 und folgende Verse, da heißt es, was höre ich hier, so Blöken, wo kommen die vielen Schafe her und die Viecher, wo kommt das alles her? Und ja, ich habe die von der Schlacht zurückgebracht, ich habe die verschont, diese guten, fetten Tiere, die will ich dem lieben Gott opfern. Jetzt pass auf, es geht um Opfer und Gehorsam. Das ist das Thema, was mich heute bewegt, ein Stück weit. Und Samuel sprach, meinst du, der Herr hat gefallen an Brandopfer und Schlachtopfer? Oder er achtet auf Gehorsam. Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Gehorchen auf die Stimme Gottes oder des Herrn, das ist wichtiger als Opfer. So viele Leute würden gerne 100 Euro geben für die Mission, aber sie sollten eigentlich selber in die Mission gehen. Oder sie sollten selbst auf die Straße gehen und missionieren. Aber lieber unterstützt man da einen Evangelisten, einen Missionar und so weiter. Weißt du, Gott braucht keine Opfer. Gott braucht Gehorsam. Und dann sagte hier, siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als Fett von den Widdern. Denn Ungehorsam ist eine Sünde der Zauberei und Widerstreben ist eine Abgötterei oder Götzendienst. Und weil du, Saul, dem Herrn nicht gehorcht hast und sein Wort verworfen hast, hat dich auch der Herr verworfen, dass du nicht mehr länger König über Israel seist. Ah, da haben wir die Bescherung. Saul hat Gott nicht gehorcht. Er rettete einige fette Ochsen und Schafe, die waren zu schade zum Schlachten. Er dachte, das werde ich für Gott gebrauchen. Diese Tiere werden ein schönes Brandopfer geben zum Lob Gottes. Nein, Gott braucht diesen Lob nicht. Weißt du, Gott hat gesagt, mach einen radikalen Schlussstrich. Erledige den Fall, was ich dir aufgetragen habe. 1. Samuel 15, Vers 22. Samuel sprach, siehe, der Herr hat so wenig Lust am Schlachtopfer und Brandopfer. Gott hat keinen Spaß, wenn Tiere geschlachtet werden. Gott hat Interesse, dass Menschen sich ihm hingeben und der Stimme des Herrn gehorchen. Gott gehorchen. Jesus sagt, meine Schafe, meine Kinder, mein Volk hört meine Stimme. Übrigens, ich möchte ganz herzlich einladen für den 12. August, Sonntagabend, 19 Uhr. Da wird Josef Hedgecock sein. Das ist seine Spezialität. Höre die Stimme Gottes. Höre die Stimme Gottes im Kleinen, im Geringen, in einfachen Dingen. Das ist viel besser als Schlachtopfer und Brandopfer. Und was weiß ich, aufmerken auf das Wort Gottes ist besser als das Fett von Widdern oder Tausende von Euros oder was weiß ich, irgendwelche materiellen Werte. Gott will kein religiöses Lippenbekenntnis. Gott will Gehorsam haben. Gehorsam ist besser als Opfer. Das ist das Thema, was mich bewegt. Also Gott sucht gehorsame Herzen, die ihm gehorchen. In kleinen Dingen, in großen Dingen. Aber eigentlich in großen Dingen hätten wir keine Probleme, Gott zu gehorchen. Wenn Gott sagen würde, mach was Großes, unternehme eine Reise dort und dorthin, das ist uns manchmal, ja, das wollen wir schon immer. Aber so kleine Dinge, den Papierfetzen aufzuheben, so praktische Dinge, das ist oft uns so schwierig. Ach, da kann ich mich nicht bücken. Das ist unter meiner Würde. Und genau das ist, was Gott erwartet. Dinge, die unter meiner Würde sind. Gehorsam ist besser als Opfer. Ein Grund dafür ist, dass wir durch Opfer irgendwas wieder gut machen möchten, was wir durch Ungehorsam verloren haben oder vermasselt haben. Immer wieder gut, ich tue das. Wir sehen nachher den Saul später, dann baut er Kriegswegen, das zermalmt alles, macht alles fertig, da wird er radikal. Er will was gut machen durch besondere Opfer, durch besondere Hingabe, durch besondere Taten. Nein, wir sollen einfach sein und das tun, was Gott uns sagt. Wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Gehorsam ist uns ja nicht angeboren. Das haben wir nicht in der Schule gelernt. In der Schule wird man erzogen, ein Stück weit zum Gehorsam. Deine Aufgaben machen, weißt du, aber wir machen manchmal nicht unsere Aufgaben, sondern wir überfliegen das. Ich weiß noch, ich musste mal irgendwas falsch gemacht und da hieß es 10-mal oder 100-mal das und das schreiben und dann habe ich einfach eine Zeile hingeschrieben und dann Strichle und dann wieder Strichle und dann habe ich voll gehabt. Aber die Lehrerin wollte nicht nur Strichle haben, sondern die wollte, dass ich ausschreibe, damit es sich mir einpräge, damit es bei mir im Mark und Bein übergeht. Und dass ich sogar im Schlaf weiß, ich darf nicht den Unterricht stören. Oder was auch immer gewesen war. Ich weiß ja nicht, was das war, aber irgendwas war. Dass ich so oft schreiben musste. So, weißt du, durch Gehorsam gewöhnen wir uns was an. Prägen uns was ein. So, zur Zeit Sauls wurden Opfer gebracht, um unsere Sünden zu sühnen. Hätte Saul Gott gehorcht, hätte er das Opfer sich sparen können. Und manche können sich große Opfer sparen. Wenn sie Gott gehorchen würden aufs Wort, dann würden sie auch das bekommen, was sie wollten, was sie erbeten haben, was sie brauchen, was es nötig ist. So Gehorsam hätte seine Sünde verhindert. Gehorsam zahlt sich aus, das ist mein Thema hier. Gehorsam zahlt sich aus, da kann sie so viel Umwege, so viel Stress, so viel Ärger, so viel, ja, fromme Tätigkeiten und Aktivitäten dir ersparen. Einfach Gott gehorchen. Er hat gesagt, ich tue es. Verstehe auch nicht, warum. Vieles verstehe ich nicht, warum ich das muss. Ich habe in meinem Leben vieles nicht verstanden, warum muss ich hier und dort gehorchen. Aber hinterher, ich habe meinem Vater gesagt, Vati, warum später, als ich Christ wurde, warum hast du mich nicht Druck über mein Leben Druck ausgeübt? Lerne, übe. Verstehst du, das wirst du mal gebrauchen. Ich habe gedacht, Papa, wenn ich lesen und schreiben und rechnen kann, reicht es mir vollkommen aus. Aber ich habe gemerkt, das reicht nicht aus im Leben, nur lesen, rechnen und schreiben. Man braucht auch noch viele andere Möglichkeiten und Tätigkeiten, die man sich aneignen müsste. Aber das lernen wir durch Gehorsam aufs Wort. Und ich habe eines festgestellt, wenn ich gehorche, kriege ich auch alles, was ich will. Wenn ich nicht gehorche, kann ich betteln, so viel ich will. Ich werde es nicht bekommen. Oder nur unter schwierigen Umständen. So, welche Vorstellungen verbinden wir, wenn wir diesen Begriff Gehorsam hören? Du musst, du sollst. Die 10 Gebote fangen so an. Du sollst, du sollst, du sollst nicht, du sollst, du sollst, du sollst nicht. Gehorsam ist meistens mit einem negativen Beigeschmack. Du sollst. Du sollst zur Schule gehen. Du sollst in die Gemeinde gehen. Du sollst die Bibel lesen. Du sollst beten. Du sollst Gutes tun. Du sollst. Weißt du, man muss sich einem Willen eines anderen sich unterordnen, sich nach anderen Regeln und Gesetzen leben, was die anderen da gesetzt haben. Du darfst es nicht. Es ist verboten. Weißt du, und das ist Gehorsam, dass wir die Verbote und Gebote beachten. Ich kann da nicht einfach tun, was ich will, oder, aber das ist uns Menschen angeboren. Wir wollen ja Freiheit haben. Die Katholiken, die katholische Kirche hat es gut verstanden, den Leuten die Hölle heiß zu machen. Wenn du nicht tust, was wir dir sagen, kommst du ins Fegefeuer. Und manche Prediger wie Berthold von Regensburg, die konnten den Leuten die Hölle so heiß machen, dass die während der Predigt auf die Bäume gestiegen sind, aus Angst, sie kommen ins Fegefeuer. Die Lutheraner sind und die Protestanten sind ein bisschen anders, sie drohen mit der Obrigkeit. Denn Römer 13, hört das, was da drin steht. Denn die Obrigkeit trägt nicht umsonst das Schwert. Also, ihr werdet bestraft. Sie fordern Gehorsam, weil die Obrigkeit es vorschreibt. Aber was, und wer ist die Obrigkeit? Denkt drüber nach. Weißt du, für sie galt damals, für die Protestanten und Lutheraner galt es immer wieder, was der Teufel Jesus vorgehalten hat. Es steht geschrieben. Und sie haben immer da gleich einen Bibelspruch gehabt. Es steht geschrieben. Die Bibel verlangt es. Gott verlangt es von uns. Und bis heute, die traditionellen Christen sind so gesetzlich und sie leben nur von Verordnungen. Es steht in der Bibel. Aber du brauchst den Geist der Unterscheidung, die Gabe der Unterscheidung, dass du weißt, das, was in der Bibel steht, ist zwar Gottes Wort, aber nicht alles gilt für heute, für jetzt. Und vieles ist schon bereits durch Jesus Christus erfüllt. Aber der Teufel kommt und sagt, es steht geschrieben. Und so werden die Lutheraner und Protestanten, Pfingstler und die Charismatiker und alle, die in diesem Lager gehören, die werden so versklavt. Es steht geschrieben, Leute. Und da werden die Leute krank, wenn sie nicht gehorchen diesen Dingen und etwas tun. Das ist verboten. Genauso wie damals von der Frucht zu essen. Es ist verboten. Also Bibelworte können ganz gefährlich werden. Die können uns kaputt machen. In aller Liebe. Ich predige schon viele Jahre und ich weiß, was ich sage. Manches ist für Abraham gesagt worden, manches ist für Israel gesagt worden, manches ist für die ganze Menschheit gesagt worden, manches ist für das Alte Testament damals gewesen, für Israel in der Verbannung, in der Gefangenschaft, in Babylon, und manches ist den Jüngern gesagt worden, manches ist für die Endzeit, manches ist erst für das tausendjährige Reich und manches ist erst, wenn Jesus gekommen ist. Deshalb schreibt Paulus an Timotheus, Timotheus, lehrt die Leute das Bibelwort richtig teilen. Die meisten haben das nicht gelernt. Und deshalb ist es, wie der Teufel uns in seine Küche jagt. Bibelworte müssen richtig geprüft werden und richtig verstanden werden. Nur nebenbei. Gehorchen. Du kannst auch dem Falschen gehorchen. Ja, steht in der Bibel. Leute, was wollt ihr denn? Du kannst falschen Idealen folgen. Denk an die Bergpredigt. Denk an die 10 Gebote. Weißt du, da kriegst du falsche Motive. Saul von Tarsus, der jagt den Christen nach, verfolgt die Christen und der kämpft gegen Gott und merkt es gar nicht, bis Jesus ihm auf der Straße begegnet. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir getan? Gehorsam hängt sehr eng mit dem Verstehen der göttlichen Worte, der Regeln. Es gibt auch blinden Gehorsam. Und viele Christen sind blind und gehorchen dem Teufel und merken das nicht einmal. Denken sie, gehorchen Gott. Ich will hier über einen wahren Gehorsam sprechen. Was ist der wahre Gehorsam? Der wahre Gehorsam zahlt sich aus, ist mein Thema. Weißt du, Selbstkontrolle. Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Das ist eine Tugend. Das müssen wir lernen. Und zwar vom Heiligen Geist müssen wir gelehrt werden. Die Römer forderten von ihren Leuten, von ihrem eigenen Volk und von den fremden Völkern, dass sie Disziplin haben und dass sie sich unterordnen dem Gesetzen des Landes, was sie beherrschen und so weiter. Das fordern die Römer. Und genauso ist es Gott. Gott hat nicht irgendwie was aufgeschrieben, sondern wir müssen es in uns haben. Das ist anständig, das ist okay, das ist gut, das bringt uns weiter, das hilft uns. Da, wenn wir das tun, haben wir Frieden und Ruhe, da sind wir glücklich, da haben wir Erfolg. Wenn wir das nicht tun, gerät alles durcheinander. Disziplin ist war ein besonderes Merkmal der Römer, dass sie auch ihren Völker gelehrt haben, gehorchen. Und Gehorsam ist besser als Opfer. Das hat Gott schon im Alten Testament gesagt. Und viele wollen heute nicht mehr gehorsam sein. Und deshalb wundern sie sich, wenn sie Schiffbruch erleiden, wenn sie vor die Hunde gehen, wenn sie alles verlieren und alles kaputt machen, sich selbst ruinieren, nur weil sie nicht gehorsam sind. Wem soll ich gehorchen? Zuerst mal Gott, dann mir selbst und dann dem Umfeld. Sich anpassen. Klappt es? Passt es wirklich da rein? Der Mensch, der Gott nicht gehorcht, hat auch keine eigene Kontrolle über sein eigenes Leben. Der kann sich selbst nicht selbst beherrschen. Wir müssen die Spielregeln kennen. Bei jedem Spiel, ob es Mensch ärgerlich nicht ist oder Schach ist oder was es auch ist, bei jedem Kartenspiel, wir müssen Spielregeln beachten. Und sobald einer die Spielregeln nicht beachtet, gibt's Chaos. Durcheinander, Ärger und Stress. Deshalb, das Befolgen von Regeln ist so wichtig. Aber wer regelt diese Regeln? Irgendwo müssen sie herkommen. Wie würde uns bei uns auf der Straße aussehen, wenn es keine Verkehrsregeln gäbe? Kein Vorfahrt achten oder das ganz normale. Weißt du, ich fahre eigentlich wie blind schon. Ich brauche muss gar nicht groß aufpassen. Ich weiß, wer rechts von links kommt, der hat Vorfahrt. Rechts vor links. Verstehst du? Und genauso, wir müssen das in uns haben, diese Übung, auch als Christen. Jeder Christ ist eine selbstständige Persönlichkeit, hat etwas Göttliches in sich, jeder Mensch eigentlich. Und wie beachte ich sie? Diese Regeln, Gott hat uns Regeln gegeben, die sind in uns, nicht die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind für Doofe. Entschuldigung. Für die Juden, die nicht wussten, was links und rechts ist. Aber diese Gebote galten schon immer. Wie lebt man inzwischen menschlich zusammen? Du sollst keine Götter haben, selbstverständlich. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Das zahlt sich nicht aus. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Das ist alles, das gab schon immer diese Regeln. Nur Gott fasst es nochmal zusammen. Für Dumme. Und wie gesagt, und wir als Christen, für uns gelten nicht die 10 Gebote mehr. Bitte nicht erschrecken, was ich sage. Für uns sind diese Gebote schon überholt. Soll ich dir sagen, warum? Weil wir ganz andere Gebote haben. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist Moses und das ganze Gesetz enthalten. Das hat Jesus gesagt. Jeder, der Jesus Christus und den Heiligen Geist in seinem Herzen hat, der hält diese Gebote Gottes. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Das ist in den 10 Geboten drin, in diesem Paket. Da ist alles drin. Du sollst keine anderen Götter haben und du sollst kein fremdes Zeugnis reden, nichts Falsches sagen und so weiter. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das, was du nicht möchtest, dass man dir antut, das tu auch niemand anderen an. So selbstverständlich. Aber die meisten Christen wissen das nicht, auch wenn sie Christen sind, wie man als selbstverständlich lebt, als selbstverständlich reagiert. Kein falsches Zeugnis reden, nicht lügen und so vieles andere mehr. Und Gott mehr lieben als alles andere in der Welt. Weißt du, die 10 Gebote regeln nichts anderes im Volk damals, diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Und für Christen sollte sowas selbstverständlich sein, dass du deinen Nächsten liebst, deinen Bruder und Schwester, höher achtest wie dich selbst, weil das auch ein Gnadenkind ist, was die Gnade Gottes fand. Gehorsam ist Gefolgschaft. Wir sind in einer Familie, wir arbeiten zusammen in einem Missionsteam, in einem Arbeitsteam, in einer Arbeitsgemeinschaft. Und dann weiß jeder, was sich gehört. Mir gefällt jetzt was, weil jetzt Fußball-Weltmeisterschaften sind. Da weiß jeder Spieler, und wer das nicht weiß, der vermasselt alles. Jeder Spieler weiß, rechtzeitig den Ball abzugeben und den anderen weiterspielen lassen. Und der andere hat auch eine bestimmte Funktion. Der Stürmer, der schießt dann die Tore und was weiß ich wer. Einfach rechtzeitig abzugeben, nicht denken, ich muss alles machen. Auch im Reich Gottes gehört Gehorsam, wie in einem Team. Und Christen sollten mehr und großartiger sein als ein Fußballteam. Die sollten wissen, wie man zusammenspielt im Reich Gottes. Jeder ist wichtig. Auf jeden kommt es an. So, Gehorsam ist eine Sache der Gewohnheit, eines Zusammenspiels, eines Trainings. Und wir sind in der Gemeinde, und Gott sei Dank, dass wir in der Gemeinde sind, dass wir lernen, zusammenzuspielen. Jeder hat etwas. Wenn ihr zusammenkommt, soll jeder etwas haben. Der eine hat ein Lied, der andere hat eine Musik, der andere hat einen Gesang, der andere hat ein Gedicht, der andere hat eine Predigt, der andere hat ein Gebet und der andere hat nichts. Aber das gehört alles dazu. Das gehört alles dazu. Gehorsam, das ist die Basis in jedem, auf jedem Bereich des Lebens. Zum Beispiel ein Hund. So ein Hund, so ein Jagdhund, der muss gehorsam lernen. Und das ist eine, weißt du, er braucht eine gute Ausbildung, so ein Jagdhund. Sonst kann er keine Kaninchen jagen. Gar nichts. In Sprüche Kapitel 22, Vers 6, da heißt es, wie man einen Knaben gewöhnt, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. So wie einen Knaben gewöhnt, gilt auch ein, so wie man ein Mädchen gewöhnt, so bleibt es bis im Alter. Was man sich als junger Mensch gewöhnt, das bleibt im Alter. Da kannst du Gift nehmen, da kannst du denken, was du willst. Kannst du sagen, Bruder, Matthäus, das stimmt nicht, doch ich kann dir beweisen. Schau in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis, schau eine alte Oma, die eine Schwarzbase ist, die nörgelt, die verbittert ist, die grollt und die unumgänglich ist. Wie war sie als junges Mädchen? Frag deine Familie. Die war so, die war schon anfangs so. Weißt du, im Alter wird es alles nur schlimmer und größer und steigert sich noch mehr. So wie man einen Knaben gewöhnt, so wie man sich gewöhnt, so wie du dich als Christ gewöhnst. Stur stracks vorbeigehen, niemand angucken, niemand begrüßen, niemand Hallo sagen. So wirst du dich im Alter auch verhalten, als Brötler, Eigenbrötler, einsamer Mensch. Hört euch diese Predigten an. Vom letzten Sonntag, wie überwinde ich die Einsamkeit? Du kannst deine Einsamkeit überwinden, indem du dich den Menschen öffnest, aber das geht nicht von heute auf morgen. Da musst du weich geklopft werden zuerst einmal von dem lieben Gott und dem Heiligen Geist, bis du dich öffnest und du sagst, ja, ich brauche die anderen auch. Wie man einen Knaben gewöhnt, ich weiß, in Deutschland darf man nicht über Kindererziehung groß sagen. Da kommst du gleich ins Gefängnis oder kommst du in Verruf. Man züchtigt nicht. Züchtigen verboten. Aber ich bin Gott dankbar für manche Streicheleinheit, die ich bekommen habe. Auch wenn es mir nicht geschmeckt hat. Weißt du, aber diese Streicheleinheiten so ein bisschen auf dem Po, ich bin deswegen nicht gestorben. Verstehst du, ich bin nicht gestorben. Die Bibel lehrt, wie man Kinder erzieht, aber das darfst du heute nicht sagen. Deshalb haben wir so viel Bastarde, unbrauchbare Menschen. Weißt du, da werden die Kinder irgendwo in Kinderheime gesteckt und so weiter. Dann diese große, das große Thema um Jahre war das antiautoritäre Erziehung. Da wurde propagiert, antiautoritäre Erziehung. Und derjenige, der die antiautoritäre Erziehung propagiert hat, der hat sich bekehrt. Und weißt du wie? Als er die erste Ohrfeige von seinem Sohn bekommen hat. Ja. Also die dann jetzt propagiert er und jetzt spricht er die ganze Zeit nur über autoritäre Erziehung. Das hat er verpasst. Und was du verpasst hast, hast du verpasst. Dann wundere dich nicht, wenn du von deinem Sohn Ohrfeigen bekommst. Bedanke dich dafür, denn das ist der Lohn, was du gesät hast, das erntest du. Dank der antiautoritären Erziehung haben wir lauter Bastarde in unserem Volk. Entschuldigung, wenn ich so sage, Rebellen, die ungehorsam sind, die machen, was sie wollen, die sich durchsetzen. Es steht in der Bibel schon, 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 6 und folgende Verse. Davon sind einige abgeirrt von dem Anstand und der Moral und haben sich hingewandt zu unnützen Geschwätz, antiautoritäre Erziehung. Vergiss den Quatsch. Sie wollen das Gesetz lehren und verstehen selber nicht. Sie brauchen selber ein paar Ohrfeigen. Und sie wissen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Wir wissen, sagt Paulus hier, lieber Timotheus, dass das Gesetz gut ist, die Regeln, die Normen, die ganzen Spielregeln. Wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß, dass es dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern dem Ungerechten, den Ungehorsamen, die brauchen Regeln. Da sagst du, hör mal, hier an diese Regeln halten wir uns. kannst du heute gar nicht sagen. Regeln. Stell dir mal vor, ich komme mit den Regeln, dann hauen die Leute ab. Wenn wir etwas regeln, Hausordnung, verstehst du, oder was weiß ich? Regeln. Die Ungehorsamen und Ungerechten brauchen Regeln. Den Gottlosen und die Sündern, die Unheiligen, die Ruchlosen, die Vatermörder, die Muttermörder, die Totschläger und die Unzüchtigen, die brauchen Regeln. Wer das macht? Die Knabenschänder, die Menschenhändler, die Lügner, die Meineidigen, die sollen wissen, wo es lang geht. Wenn noch etwas anderes fehlt und so weiter, der entgegen, dieser heilsamen Lehre entgegensteht, das wollen wir nur noch beibringen und weitersagen. Also wir lehren das. Weißt du, die Zeit geht so schnell dahin. Die Menschen werden immer wilder. Und ich sag dir eines, ob du es glaubst oder nicht, kannst mich auslachen oder nicht. Manche Wilde irgendwo im Dschungel sind gescheiter, sind vernünftiger, sind anständiger wie die zivilisierten Bürger im Westen, also Westeuropa oder USA. Ja, Gehorsam zahlt sich aus. Lass dich von diesen Berufsdeppen, dich nicht von dem Ziel abhalten. Das sind Berufsdeppen, die ganzen Psychologen und Pädagogen, die erzählen da anti-autoritäre Erziehung. So ein Quatsch. Disziplin und Erziehung ist eine gute Sache, hat noch niemand was geschadet. Also mir nicht. Und den Menschen, wenn du dir anguckst, die zu was gebracht haben in ihrem Leben, schau die Menschen an. Die haben trainiert, die haben gelernt, die haben sich hingesetzt und gebüffelt. Viele Christen verlieren ihre Kinder, und ich möchte ein paar Wahrheiten sagen, den Eltern. Viele Christen verlieren ihre Eltern, weil sie dem Teufel zu viele Rechte geben und zu lax sind. Die lassen zu viel durchgehen. Und ich sage, wo? Christen. Ich sage nur für Christen, nicht die Heiden, die vergiss es. Ganz abschreiben, die sind sowieso verloren. Aber Christen, sie machen keine Familienandacht. Nur als Beispiel. Sie machen keine Familienandacht. Sie selbst haben keine Disziplin für sich selber. Sie leben ohne Gott, ohne dem Glauben. Sie gehen wie die Wilde selber. Sie sind selbst keine Vorbilder. Und dann sollen die Kinder was lernen? Vergiss es. Bei der Familienandacht. Und ich weiß es, ich war schon aus dem Haus, als meine Geschwister aufgewachsen sind. Bei uns gab es Familienandacht. Da mussten sie alle irgendwann zu irgendeiner gewissen Zeit, entweder zum Frühstück, bevor sie in die Schule gingen, oder zum Abendessen, wenn sie alle nach Hause kamen und zu Hause waren, gab es Familienandacht. Da wurde ein Bibelvers gelesen, da wurde ein bisschen was gesprochen. Dann hat der Vater oder die Mutter gefragt, hast du Probleme? Wir wollen für die Maria heute beten oder für den Hans oder für den Günther. Und dann, Günther, wie ging es bei dir in der Schule? Und da wurde alles so im Gebet erfasst und im Gebet eingekleidet. Und dann haben sie gebetet. In 10 Minuten war das alles vorbei. Aber, und manchmal hat es länger als 10 Minuten gedauert, was ich gehört habe. Verstehst du? Manchmal haben sie dann noch weiter geredet und weiter geplaudert. Familienandacht ist das, was die Familie zusammenhält. Aber bei vielen Christen gibt es keine Familienandacht mehr. Und ich weiß auch bei uns, als unsere Kinder klein waren, wir haben regelmäßig immer ein Kapitel aus der Bibel gelesen, jeden Tag. Und da kamen ganz tolle Gedanken von den Kindern selber. Dann haben wir auch gefragt, Cornelius, was denkst du? Lilian, was denkst du? Als sie noch klein waren, also ein bisschen größer waren. Oder dann die anderen, ja, was fällt dir da auf in dieser Geschichte? Und dann hat jeder ein bisschen was gesagt. Und dann haben wir zusammen noch ein Gebet gesprochen. Und dann ging es weiter. Das regelmäßige Bibellesen und Beten hilft weiter. Das hilft weiter. Eine Familie, die nicht mehr betet, geht auseinander. Eine christliche Familie, meine ich. Und sie sollten anfangen zu beten. Ich weiß noch, bei uns zu Hause, als mein Vater Christ wurde, da gab es Rebellion. Die Kinder wollten nicht beten, die wollten keine Andacht. Mein Vater hat dann gesagt, gut, ihr seid hier bei mir zu Hause, ihr isst mein Brot und ihr müsst das tun, was ich euch sage. Verstehst du? Solange ihr eure Füße unter meinem Tisch setzt, müsst ihr euch anhören. Ein paar Gedanken, nur ein paar Gedanken. Da hat der Meister noch ein paar Gedanken manchmal gelesen. Am Anfang hat er die Losung genommen und die Losung vorgelesen. Und dann hat er ein paar Gedanken gesagt und so, und jetzt wollen wir in den Tag hineingehen. Und so hat jeder etwas zum Nachdenken gehabt. Nur nebenbei. Kinder müssen erzogen werden. Ob den Deutschen passt oder nicht, mir ist es egal. Ich könnte mich ins Gefängnis stecken. Aber ich stehe zu dem. Das steht in der Bibel. Ich stehe zu dem, was in der Bibel drin steht und nicht, was der Gesellschaft passt. In Sprüche 1, Vers 24. Ein Vater, der seine Kinder nicht züchtigt, liebt sie nicht. Für die Mutter auch. Ein Vater, der seine Kinder nicht züchtigt, der liebt sie nicht. Mangelnde Zucht führt zu einem liederlichen Lebensstil oder zu keinem Respekt vor der Autorität. In meiner Bibel steht es, in einem dieser Geboten, wo Verheißung hat, du musst Vater und Mutter ehren. Respekt vor Vater und Mutter. Du kannst nicht alles tolerieren als Christ. Auch nicht in unserer Gesellschaft. Das muss vieles im auf den Komposthaufen werfen. Das, was die Frau Merkel macht oder was die Politiker im Parlament machen, das kannst du vergessen. Die machen sowieso, was sie wollen und sie fragen nicht nach Gott. Eltern dürfen die Erziehung ihrer Kinder nicht dem Staat und so weiter überlassen oder fremden Leuten. Vor Gott sind immer noch die Eltern verantwortlich für ihre Kinder. Du als Vater, du als Mutter. Und man darf nicht die Kinder einfach aus der Hand geben an diese ganzen Dienstleistungsanbieter, Kindergarten, Schule, Jugendgruppe, Verein oder Kirche oder Gemeinde. Das, was du zu Hause versagst, das kann die Gemeinde und die Gesellschaft nicht mehr gut machen. Und ich sage dir eins, die Moslems erziehen ihre Kinder selbst. Die Juden erziehen ihre Kinder selbst. Der Jude verwendet bis zu 30 Stunden in der Woche für ihre Kinder. Dass sie Bibel lesen, einen Sabbat halten, dass die Mutter, eine jüdische Mutter, dass sie Sabbat hält. Und wir wundern uns, warum sie bei ihrer Religion, bei ihrem Glauben bleiben. Weil sie erzogen werden. Eltern sollen Vorbilder sein und nicht diesen Gottlosen überlassen, wie man dass man seine Kinder von diesen Gottlosen erziehen lässt. Die Kommunisten, Katholiken und was weiß ich, welche Spinner, die sagen, gib mir ein Kind bis 5 Jahre und es gehört uns. Das, was du in ein kleines Kind rein investiert hast, das zahlt sich aus eines Tages. Kinder sollen sehen, mein Vater liebt Gott, meine Mutter liebt Gott. Eltern dürfen ihre Kinder nicht vernachlässigen. Und es ist eine Sünde, wenn man die Kinder dann vernachlässigt, einen Schlüssel um den Hals hängt und sagt, geh mal auf die Straße und spiel mal, bis wir zurückkommen. Manche Eltern meinen, sie müssten jeden Abend, und das ist auch christliche Eltern, das möchte ich auch christliche Eltern ansprechen, und ich weiß, manche Christen sind auch verrückt, Entschuldigung. Manche Christen sind auch verrückt, sie meinen im Dienst für den Herrn, ich muss jeden Tag in die Versammlung gehen. Und dann lassen sie die Kinder allein zu Hause. Auch das ist eine Sünde. Du solltest dein Kind, dein Sohn, deine Tochter in die Versammlung mitnehmen, wenn du gehst. Und du solltest sie nicht dem Schicksal überlassen. Zu Hause bedienen sie sich selbst, den Fernseher und was sie sonst noch heute alles machen können. Du solltest um deine Kinder kümmern. Sprüche 29, Vers 15. Ein Knabe der sich selbst überlassen ist, macht der Mutter eine Schande. Ein Mädchen genauso. Dass sich selbst überlassen ist. Und wir haben eine Katastrophe in unserem Land. Und die Katastrophe ist schon vorprogrammiert. Da sind die Kinder sich selbst überlassen. Eltern, die Sekten oder bibeltreue Gemeinden angehören, deren Kinder werden eines Tages in die Katastrophe ändern, wenn sie sich selbst überlassen sind. Wir sind in der Gebetsstunde. Verstehst du? Oder wir sind in der Bibelstunde. Oder wir sind im Gottesdienst. In der Evangelisation. Wir haben Lobpreis und dergleichen. Die Mutter gehört zu Hause oder der Vater. Wer nach dem? Wir haben eine Verantwortung. Kinder brauchen für ihr Leben eine gute, bibeltreue, bibelpredigende und bibellebende Gemeinde und Christen, die das ausleben. In vielen christlichen Elternhäusern läuft teuflische Musik, was es auch immer ist. Kinder dürfen verwerfliche Rock- und Popstars nicht konsumieren, denn das ist Gift für ihre Seele in aller Liebe. Der Teufel versucht über die Musik die Seelen der Menschen zu erreichen. Und Kinderseele ist ja eine unschuldige Seele. Und der Teufel versucht mit allen Mitteln und allen Tricks versucht, die heidnische Musik in die Familien hineinzubringen, unter dem Deckmantel, das ist christliche Musik, christlicher Rock. In aller Liebe, denk drüber nach. Ich will nicht alles verteufeln, aber auf jeden Fall vieles ist vom Teufel. Die Eltern, vielen Eltern fehlt die Zivilcourage, das ganze Zeug aus dem Haus zu verbannen und sagen, bei uns nicht. Auch wenn die nachher zum Nachbarn gehen und dort diese Dinge hören oder irgendwo unterwegs. Du kannst nicht vermeiden, dass du unterwegs so einen Unsinn hörst. Weißt du, der Teufel war einmal ein Anbetungsleiter beim lieben Gott. Der weiß, wie man die Leute einwickelt und einlullt und einschläfert und hypnotisiert. Er ist der Anbetungsleiter im Himmel gewesen. Musik ist eine Macht. Musik ist eine Macht. Und deshalb, wir dürfen diese Macht nicht uns selbst aussetzen und auch nicht unsere Kinder aussetzen. Eltern sollen die richtige Geschlechterrolle spielen. Verstehst du? Viele Männer sind den Frauen unterwürfig, Pantoffelhelden oder Schürzenjäger, was auch immer. Wer regiert zu Hause? Im Elternhaus, im christlichen Elternhaus. Ich gehe immer vom christlichen Elternhaus aus. Wenn der Mann nicht der Priester des Hauses ist, dann soll er sich nicht wundern, wenn seine Familie flöten geht. Der Mann soll Priester des Hauses sein. Und wenn er sich unter Gott stellt, dann wird die Frau keine Probleme haben, den Mann zu akzeptieren, zu lieben und gehorsam zu sein. Und dann wird, wenn die Frau sich unterordnet, wie es die Bibel sagt, die Frau ist nicht Fußabstreifer und Dackel, die Frau ist eine Gehilfin nach der Bibel. Verstehst? Dann werden auch die Kinder kein Problem haben, den Eltern zu gehorchen und ihnen Respekt zu bringen. Aber was haben wir heute? Schau doch die christlichen Familien an. Schau dir die christlichen Familien an. Lauter Wilde, Entschuldigung. Auch Charismatiker und Pfingstler. Da findest du eher in diesen konservativen Gemeinden, in den russlanddeutschen Gemeinden noch viel mehr Respekt, dass man vom Vater und Mutter Respekt hat. Die Familie hält zusammen. Das ist noch ein anderes Problem, was die Familie auseinanderbringt. Der Fernseher. Diese Sündenküste ist in vielen Familien ein Problem. Du kannst die Filme angucken, was du willst, aber die Kinder, wenn sie diese Krimis und die ganzen Mordserien und die ganzen Verbrecher konsumieren, von Ehebruch, Hurerei, Streit, und das kommt frei Haus, wird frei im Haus geliefert, verstehst du? Du würdest Bücher verbieten, solche Bücher zu lesen, aber die werden angeguckt. Und das schadet diese sanften, weichen Kinderseele. Und das prägt die Kinderseele. Aber auch Erwachsene. Ebenso. Verstehst? Die mögen auch Haribo. Ja, auch Erwachsene. Das redende, sprechende Bild ist eine Macht. Du glaubst gar nicht. Weißt du, ein Wort, okay. Aber ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Du siehst ein Bild und das kannst du unter Umständen nicht mehr vergessen, dein Lebtag nicht mehr. Viele Eltern sind keine Berater für ihre Kinder. Sie verbieten nichts, sie warnen sie nicht, sie fördern kein normales Leben. Weißt du, wir Eltern, wir Christen, wir Gläubige, wir sollten einfach den Kindern vorbeten und vorsagen, wo es lang geht. Wir sollen ja Orientierung geben. Aber viele Eltern verbieten vielen Kindern nicht, Ungläubige zu heiraten. Ich weiß, meine Mutter, wenn meine Geschwister kamen, das weiß ich noch ganz gut, hat immer meine Mutter gesagt, ist der gläubig oder ist sie gläubig? Sind sie ein Christ? Nicht egal aus, es war ihr egal aus welcher Gemeinde, glauben sie an Gott? Verstehst du, wenn sie nicht an Gott glauben, was wollen zwei Leute machen? Das gibt Unzucht nach der Bibel. Unzucht ist gläubig und ungläubig. Und da wird Unzucht gefördert, wenn Ungläubige Gläubige heiraten. Das geht nicht gut. Und das sollte man auch testen. Passen die zwei zusammen überhaupt? Manche versuchen nur fromm zu spielen. Sind sie auch wirklich fromm? Viele Eltern beten nicht mehr mit ihren Kindern. Und ich sagte eine, und für ihre Kinder. Und Nachlässigkeit im Gebet wirkt sich sehr verhängnisvoll aus. Das alles lehrt die Bibel, was christliche Eltern sein sollten. Aber das müsste auch unser Normalleben sein in der Gemeinde. Christen sollten vorleben, anderen Menschen, Neubekehrten, die in eine Gemeinde kommen, dass sie lernen, wie geht's im geistlichen Leben weiter. Nicht nur Halleluja, Halleluja, Lob und Dank. Nein, ich pfeife da drauf. Was nützt es, wenn du die ganze Zeit Halleluja und Lob und Dank schreist und nicht tust, was in der Bibel drin steht? Gehorsam ist besser als Opfer. Wer nicht nach dem göttlichen Muster lebt, der wird früher oder später die Zeche selber zahlen. Bitte schön, die Rechnung wird geliefert nach 10 Jahren, 20 Jahren. Was man sieht, das wird man ernten, steht in der Heiligen Schrift. Wer nicht hört, der wird fühlen müssen. Das gilt auch für die christlichen Eltern, auch für jeden Vater, für jede Mutter. Gehorsam zahlt sich aus. Das ist meine Botschaft. Und die Apostel, als sie verhört worden sind und geschlagen worden sind und man ihnen verboten hat, nicht mehr im Namen Jesus zu reden, haben sie gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, als den Gefühlen, als der Logik, als der Religion. Was heißt es, Gott zu gehorchen? Nebukadnezar hat sein Standbild aufgebaut einmal. Wir kennen diese Geschichte, die drei Männer im Feuerofen und so weiter. Und dann spielt auch wieder die Musik. Und da heißt es, sobald die Flötenmusik und sobald das alles erschallt, bitte fallt alle nieder und betet mein Standbild an. Auch wieder Musik als Macht, nur nebenbei. Aber diese drei Jünglinge weigerten sich, sie widersetzen sich der Obrigkeit. Und Geschwister, es gibt, heute musst du dich mehr der Obrigkeit widersetzen, als du glaubst. Früher war es egal, da bist du ausgewandert. Aber wo willst du heute auswandern? Weißt du, heute musst du lernen, wieder zivilen Ungehorsam. Du musst, weißt du, und zwar, was ziviler Ungehorsam ist, betrifft Anbetung, dir nicht verbieten zu lassen, Hausandacht, Familienandacht oder was auch immer sein mag. Der Teufel verlangte von Jesus auch, bete mich an. Bete mich an. Man muss Gott mehr gehorchen als seinen Wünschen, seine Sehnsucht. Der Hohe Rat, die höchste jüdische Instanz, hat den Aposteln verboten, nicht mehr von Jesus zu reden. Du solltest ruhig von Jesus reden. Red nicht von Gott. Das interessiert keinen Schwanz. Entschuldigung. Allah, Krishna, Buddha, Mohammed, was weiß ich. Das interessiert die Leute nicht. Jesus ist der Schlüssel. Jesus ist der Weg. Weißt du, Mist, dieser Tage, jemand hat mir so einen Bericht geschickt auf Facebook war es, weißt du, die ganze New Age Bewegung, redet von Gott. Die ganze Esoterik redet von Gott. Aber nichts von Jesus. Die reden vom Kosmos und was weiß ich, aber nicht von Gott, auch von Jesus. Und deshalb, Jesus ist der Schlüssel. Und der Teufel und die Juden haben damals den Christen verboten, nicht mehr von Jesus zu reden. Die waren schon fortschrittlicher als die ganze New Age Bewegung heutzutage ist. Wir haben euch, Apostelgeschichte 5, Vers 27, wir haben euch ausdrücklich befohlen. Du musst dich diesen Befehlen widersetzen, auch den religiösen Befehlen, auch den Befehlen, die deine Kirche dir verzapft. Nicht mehr über den Namen Jesus zu reden. Und trotzdem spricht man in ganz Jerusalem über eure Lehren. Wir haben euch geboten, hört doch endlich auf. Und was sagt Petrus? Wir müssen Gott mehr gehorchen als euch, als den Menschen. Deshalb haben die jüdischen Geistlichen viel zu sagen gehabt. Gehorche den Warnungen, gehorche der Botschaft, gehorche deinem Herzen, was dir dein Herz sagt, das ist die Wahrheit. Auch wenn die Theologen große Sprüche klopfen, die Pastoren, die Prediger heutzutage, auch im Fernsehen, auch auf dem Bibelkanal, da werden Dinge erzählt, also wenn ich ab und zu mal nur reingucke, da stehen mir die Haare zu Berge. Da ist nicht nur Evangelium, sondern da wird auch so viel Unsinn verzapft. Verstehst du? Da wird Islam verherrlicht. Oder die Ökumene. Da werden dem Papst die Hände geküsst. Fehlt nur, dass die Füße geküsst werden. In aller Liebe. Weißt du, das ist so ein Mischmasch. Und wir müssen einen klaren Text machen. Deshalb, wir werden am Freitag darüber sprechen, Gott spricht Klartext. Und wir müssen uns entscheiden. Lüge und Wahrheit. Wir müssen wählen. Und weißt du, du kannst nicht alle Pilze essen, die du im Wald findest. Es gibt auch Giftpilze. Und ein Giftpilz reicht aus, dich oder die Erde zu bringen. Hebräer Kapitel 13, Vers 16. Weißt du, da wird uns gesagt, was wir tun sollen, wie es mit uns weitergeht, wohl zu tun und mitzuteilen. Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Wohl zu tun, Gutes zu tun. Verstehst du, solche Opfer gefallen gut. Nicht irgendetwas finanzieren, etwas nach Afrika schicken oder etwas nach irgendwo auf das Missionsfeld. Nein, wohl zu tun, hier in deiner Umgebung, bei deinem Bruder, deiner Schwester. Und dann heißt es weiter, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Ich weiß, es ist schrecklich, was ich für ein Amt habe. Weißt du, man wacht über die Seelen der Menschen. Pass auf, aber vergiss es. Viele hören nicht mehr hin, wollen gar nicht mehr hören. Da bist du denen unsympathisch. Ja, was willst du? Was will der alte Mann oder was will der Pfaff oder der Priester da oder was will der? Sie wachen über eure Seelen und sie müssen Rechenschaft dafür abgeben, auf dass sie das mit Freuden tun können und nicht mit Seufzen. Das ist nicht gut für euch. Stell dir mal vor, ich seufze und sage, oh Gott, ich habe die Schnauze voll mit diesem ganzen Gesindel. Mir reicht es. Verstehst du? Da freut sich der Himmel. Aber es ist schön, wenn man sagen kann, oh Gott, ich danke dir für die Geschwister. Sie sind lieb, sie horchen, sie folgen, sie sind gehorsam. Über gehorsame Kinder freut sich der Vater, die Mutter. Weißt du, das Schöne dabei ist, ich habe schon oft gehört, der Junge oder das Mädchen folgt aufs Wort. Weißt du, das ist das Schönste, wenn das Kind aufs Wort folgt. Du sagst, komm, dann kommt er, geh, dann geht er. Aufs Wort folgen. Und auch im Reich Gottes hat jedes Kind Gottes eine Aufgabe. Und die Aufgabe bringt Erfüllung, wenn wir das gehorsam ausführen. Ich habe es getan, was ich tun sollte. Wir waren unnütze Knechte, aber wir haben das getan, was wir tun sollten. Das ist, was einem Freude bereitet, was dem Herrn Freude bereitet. Ich habe alles gegeben, mein Bestes gegeben. Und dann gibt Gott uns sein Bestes. Halleluja. Weißt du, Gott fordert Dinge zu unserem Wohl. Manchmal verstehen wir nicht. Manchmal habe ich auch schon oft in der Schule als Junge gedacht, warum lehrt uns der Lehrer das und warum trainiert er uns das? Warum, weißt du, ich habe einen Lehrer gehabt, der ist gerne in Wald und Wiesen gegangen. Und dann hat er uns über die Pflanzen erzählt, das und über die Käfer und was weiß ich, was alles. Am Anfang habe ich gedacht, das bringt doch nichts. Ich sollte lesen, schreiben und rechnen lernen. Aber nein, heute bin ich dankbar, dass ich ein bisschen was über die Natur weiß. Der hat uns die Käfer erklärt und sagte, das ist eine Pflanze, die kannst du essen, das sind was weiß ich, die ist genießbar, Löwenzahn und was er da alles erzählt hat. Der war so Naturliebhaber und ich bin dankbar für solche Unterweisungen. Gott will nur das Beste für uns. Er will, dass wir die Dinge einsehen und wenn du die Dinge einsiehst, wenn es dir einleuchtet, aha, dann fällt es dir auch nicht schwer, das zu tun. Aber wenn du das nicht erkennst und nicht einsiehst und nicht durchblickst, das ist ein Problem, das ist ein Stress. Und deshalb, wer was erreichen will, der braucht Disziplin und Gehorsam. Ob du ein Musikinstrument lernen willst oder lesen und schreiben lernen möchtest. Und die Bibel spricht vom Glaubensgehorsam. Und Gott verheißt es in 5. Mose 11 und 26 und folgende Verse, eigentlich auch in dem letzten Kapitel verheißt es, Segen Israel, wenn du der Stimme deines Gottes gehorchst, wirst du Erfolg haben, wirst du gesegnet sein, wirst du gesund sein. Warum viele krank sind nur deshalb, weil sie Gott nicht gehorchen. Gehorsam hängt sehr eng zusammen mit dem Hören. Jesus sagt, das Wort Gottes sagt, wer aus Gott geboren ist, der hört ihn. Jesus war selber gehorsam, und zwar in allem. Er war gehorsam bis zum Kreuz am Tode. Es hat ihm auch nicht gepasst zu sterben. Verstehst du? Philipper Kapitel 2, Vers 8. Er war gehorsam bis zum Tode. Dann, so hat er die Welt erlöst. Und Jesus hat sich im Alltag bewährt. Stell dir mal vor, er gehorcht Maria und Josef. Als sie sagten, Junge, komm heim. Am liebsten wäre er im Tempel geblieben, wäre ein Pharisäer geworden oder Rabbi. Aber er, mit 12 Jahren, er geht nach Hause und ist 18 Jahre zu Hause und arbeitet zu Hause. Er wurde den Eltern gehorsam durch Unterordnung. Er hat mit dem Vater Josef zusammengearbeitet. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam, auch geistlich. Gehorsam auf das Wort. Weißt du, in unserer Gesellschaft fehlt dieser Gehorsam. Man ist emanzipiert, selbstständig, mündig. Was hast du mir zu sagen? Wer bist du, dass du mir das vorschreibst, mir verbietest? Ich weiß am besten, was für mich das Beste ist. Das glaubst du wahrscheinlich. Und weiß nicht, wie dumm du bist. Entschuldigung. Weißt du, heutzutage will sich niemand mehr was sagen lassen. Geh noch, probier. Du siehst, wie jemand macht falsch, macht Fehler und warne ihn und sag ihm, du, das ist verkehrt, das zahlt sich nicht aus. Da kriegst du noch eine Ohrfeige. Oder eins aufs Maul. Weißt du, niemand will heute mehr gehorchen oder sich was sagen lassen. Wir leben in den Tagen, wie es damals in der Richterszeit war. Also Josua und dann nach Josua. Da tat jeder, was er wollte. Schau die Christenheit an. Jeder tut, was er wollte. Das sind die ganzen Sekten, die ganzen Kirchen und Gruppchen und so weiter. Jeder macht, was er will. Und was glaubst du, warum die Sintflut kam? Und da heißt es, und die Menschen ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Die wurden dahin weggeschwemmt. Im Gegensatz zu Noah. Noah gehorchte und baut 120 Jahre lang diese Arche. Er gehorchte. Und sein Glaube drückte sich im Gehorsam aus. Jericho fiel auch nur aufgrund des Gehorsams, weil sie 13 Mal bereit waren, um Jericho zu marschieren. Die Israeliten damals. Gott sagt, wir sollen Täter des Wortes sein. Was heißt das? Gehorsam. Und der Glaube funktioniert, wenn wir anfangen, dem Wort Gottes zu gehorchen. Der moderne Mensch, dieser anti-autoritär erzogene Mensch heute in der zweiten Generation, der will keine Autorität über sich selbst erkennen und anerkennen. Was? Gott will mein Leben kommandieren, mir was vorschreiben? Und in manchen Kreisen gilt sogar als vorschriftlich, dass man den Kindern keine Grenzen setzt. Auch vielfach in den Gemeinden, da werden keine Regeln mehr gemacht. Da wird nicht gesagt, das, was ich hier sage. Also, wir haben keine Regeln, wir haben keine Gebote, wir haben kein Glaubensbekenntnis. Du sollst vom Heiligen Geist wissen, was zu tun und zu lassen ist. Er ist der Geist der Wahrheit. Ihr habt die Salbung und diese Salbung wird euch alles lehren. Und da sehen wir, dass die meisten wilde Christen sind, aber keine echten Christen. Voller Triebe, die treiben in der Höhe. Sie lassen die Kinder was tun, was sie wollen. Und sie selbst tun auch, was sie wollen. Und wenn was daneben geht, weißt du, wenn es mal was schief läuft, Therapeut, wo ist der nächste Therapeut? Der nächste Seelsorger? Der nächste Berater? Ich brauche keine Therapeuten. Der Heilige Geist lehrt uns, führt uns, leitet uns. Und welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Aber du musst dich auch leiten lassen. Vorausgesetzt. Und wenn es daneben geht, in der Ehe, im Beruf, im Glauben, weißt du, dann schreien wir ganz groß. Und ich sage dir eines, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Was ein Christ am Anfang seines Glaubens nicht lernt, was ein Kind nicht lernt am Anfang seines Lebens, das lernt Hans nimmermehr. Und deshalb haben wir so viele Wildlinge. Entschuldigung, aber das ist der Fall. Wir sind in dieser Gesellschaft und es ist schrecklich, es ist schrecklich. Mir graute schon die dritte und vierte Generation. Jesus hat einmal gesagt, ihr nennt mich Herr und tut nicht, was ich euch sage. Weißt du, das Wort Herr, mit dem haben viele Christen ein Problem. Was, er ist mein Herr? Die Bibel sagt, und jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Aber wo ist das? Wo ist das in der Christenheit heute? Jesus fordert knallharten Gehorsam, Entschuldigung. Gehorsam in kleinen Dingen. Was ist das alles? Weißt du, Gehorsam ist nichts Einschränkendes, sondern etwas Befreiendes. Das kann ich. Ich kann über meinen Schatten springen. Weißt du, Gott will keinen Kadavergehorsam. Was uns vielleicht die Politiker und die Priester fordern. Du musst, du sollst. Nein, du musst gar nichts. Ich brauche nicht. Ich habe nicht nötig. Gott weiß, was uns gut tut. Und weißt du, der Geist Gottes sagt uns, was richtig und was gut ist. Wir haben, als wir in Heilbronn wohnten und unsere Kinder noch zur Schule gingen und klein waren, in der Schule wurden die Kinder ständig jeden Montag gefragt, was war am Sonntag los, was habt ihr am Wochenende gemacht und so weiter. Und da wurden immer die Kinder gefragt, was macht ihr oder was machen die Eltern, wenn ihr ihnen nicht gehorcht? Die wollten bewusst die Kinder zu Ungehorsam erziehen. Dann kam die Lehrerin oder in einem Elternabend kam es zum Gespräch. Ja, und da hat einer meiner Kinder gesagt, ja, dann kriegen wir auch nicht, was wir wollen. Wenn wir nicht das tun, was sie wollen, kriegen wir auch nicht, was wir wollen. Ganz einfach. Gehorsam bringt uns weiter. Gehorsam hilft und heilt uns. Und Gehorsam dient zu unserem Heil. Paulus sagt, wir laufen in Schranken, in Regeln. Wir laufen in Schranken. Gehorsam gegenüber Gott. Das hat was mit Liebe und Vertrauen zu tun. Er meint nicht böse mit uns, wenn er sagt, Gehorsam. Vertraue mir, das ist der Weg, den gehe. Ich gehorche nicht, weil ich gehorchen muss, sondern weil ich weiß, das, was mir vorgeschrieben wird oder was mir vorgelegt wird, das ist das Optimalste, das Beste für mich. Da habe ich schwarz auf weiß. Wenn ich mich am Wort Gottes orientiere, ja, sowas Ähnliches wie die Betriebsanleitung. Oft kriegst du Geräte geliefert, verstehst du, du weißt nicht, wie das funktioniert. Aber das Wort Gottes schreibt, mach das, mach das, mach das, mach das. Und dann komme ich dann auf den grünen Zweig. Und der Schöpfer weiß, was richtig ist. Er hat mich geschaffen. Auch wenn es mir, weißt du, er sagt, was wir essen sollen und nicht essen sollen. Manchmal schmeckt es mir nicht, aber trotzdem, da soll mir gesund sein. Auch wenn mir manchmal schwer fällt. Weißt du, ich muss einfach dieses Ding tun. Und wenn ich das tue, geht es mir gut. Wenn ich das nicht tue, habe ich Pech gehabt. Da muss ich die Suppe auslöffeln, ob es mir schmeckt oder nicht. Ich weiß, und ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß, auch die schweren, schmerzlichen, quälenden Dinge sind Segenswege. Auch wenn es so hart klingt. Gottes Pläne sind gut für uns. Ich kann dazu Amen sagen, für mein persönliches Leben. Denn ich vertraue, er ist der Weisere, er ist der Stärkere, bei ihm ist kein Ding unmöglich. Und die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Die Gott lieben und wir lieben Gott. Halleluja. Deshalb vertraue ich ihm einfach. Ich bin sein Kind. Ich weiß nicht, warum der das so gemacht hat und will, aber ich vertraue ihm. Saul hatte die Anweisung Gottes bekommen, die Amalekiter zu vernichten. Und er tat es nicht. Er machte Kompromisse. Und ich sage dir immer wieder, und ich betone das hier immer wieder, Kompromisse und Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Da kommt dieser Bumerang zurück. Ein Kind fragte einmal seine Mutter, als sie da Weihnachten beim Krippenspiel waren, Mutti, im Stall, warum sind da nur Ochs und Esel und ein paar Schafe? Aber warum ist nur Ochs und Esel, warum sind nicht die anderen Tiere auch da? Also in diesem Krippenspiel. Mutter erzählt, dass während Josef und Maria noch nach Bethlehem wanderten, hat der Erzengel Gabriel war schon dort und hat die Tiere ausgesucht, die sich da im Stall versammeln sollten. Kluge Mutter erzählt und so weiter. Und das wollte immer wieder dieser Engel bestimmte Tiere auswählen. Und als erster meldet sich der Löwe. Ich bin der König der Tiere. Ich bin würdig, brüllte er. Ich werde jeden fressen, der das Jesuskind irgendwie beleidigen würde. Dann sagte der Engel, danke, dich wollen wir nicht haben. Und du siehst in der Krippenspiel, in der Weihnachtsgeschichte ist kein Löwe dabei. Und du bist zu grimmig, sagte der Engel. Dann kam der Fuchs. Und der Fuchs schlägt sich heran und dann fallen sich dem Engel. Ich bin König hin und König her. Sagte, wenn ein Kind geboren wird, da braucht es für die Mutter was zu essen, für Mutter und das Kind was zu essen geben. Ich werde besorgen jeden Tag ein Huhn. Ich werde ein Huhn stehlen und ich werde das, damit sie bei Kräften bleiben, die Mutter und das Kind. Dann sagt der Engel, du bist viel zu listig. Nun setzt sich dann der Pfau und blasst sich auf, bunt und farbig und so weiter, und stellst sich auf und entfaltet seine Federpracht. Wenn es schon ein armseliger Stall ist, dann will ich wenigstens dem Heiland eine gute Umgebung geben mit meinen Federn und so weiter. Wenn der Heiland zur Welt kommt, ich will eine prächtige Kulisse ihm bereitstellen. Und der Engel sagt, du bist viel zu eitel. Und die Tiere traten nacheinander vor dem Engel und priesen ihre Vorzüge, doch alle waren vergeblich, so erzählt die Mutter dem Kind. Und zuletzt, da steht der Ochs und der Esel. Und sie wurden herbeigerufen. Ja, und was könnt ihr, lieber Ochs und lieber Esel? Wir können gehorchen. Nicht gehorchen. Dann seid ihr es, die im Stall mit dabei seid. Und ihr passt zu Jesus. Ihr könnt gehorchen. Und die wurden ausgewählt, bei der Geburt Jesu dabei zu sein. Maria war auch seine Frau. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie war gehorsam. Sie war gehorsam. Die ganze Weihnachtsgeschichte, alles, was da passierte, hat mit Gehorsam zu tun. Euch ist heute der Heiland geboren. Und die Hirten gehen hin und gucken es nach. Maria sagt ja zu Gottes Wegen. Josef sagt ja zu Gottes Wegen. Ob es denen passt und schmeckt oder nicht. Es ist nicht einfach, mit Jesus zu gehen. Aber es zahlt sich aus. Oft sagt Gott uns Nein. Wie reagieren wir darauf, wenn Gott Nein sagt? Weißt du, Gott will stolz auf uns sein. Der gehorcht mir aufs Wort. Der gehorcht mir aufs Wort. Und wenn du aufs Wort gehorchst, dann brauchst du keine Klaps, keine Züchtigung, gar nichts. Bei der Taufe Jesu, da öffnet sich der Himmel, als Jesus sagt, es gebührt alles zu erfüllen, was das Gesetz verlangt. Dann ist die Stimme vom Himmel, das ist mein lieber Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Der hat gehorcht. Die Bibel kennt viele Geschichten von Menschen, die sich etwas sagen ließen und gehorchten und ein großer Segen wurden, auch die Kirchengeschichte. Viele Christen sind beim Gehorsam überfordert und darum klappt es nicht in ihrem Leben. Weißt du, gehorchen, einfach tun, was er sagt. Einfach gehorche Gottes Geboten, sie sind nicht schwer, 1. Johannes 5, Vers 3. Seine Gebote sind nicht schwer, auch wenn du es glaubst, sie sind schwer und unmöglich, untragbar. Ich sagte eines, Jesus ist kein Dompteur, der mit der Peitsche hinter uns steht. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er sagt, Kind, das ist das Beste für dich. Bei Jesus geht es um befreites Menschsein. Man gehorcht Jesus freiwillig. Man muss Jesus nicht gehorchen. Ich muss Jesus nicht gehorchen. Keinen einzigen Tag. Aber freiwillig. Weil ich Gott verstanden habe. Weil seine Wege die besten Wege für mich sind. Und deshalb lebe ich selbstverständlich, ich mache Fehler und ich stehe zu meinen Fehlern, aber das bringt mich zu meiner persönlichen geistlichen Reife. Ein gläubiger Mensch weiß, was zu tun ist. In der Heiligen Schrift heißt es, der Storch und der Kranich, sie wissen ihre Zeit. Sie wissen, jetzt müssen wir aufbrechen. Ich habe hier neulich, musste ich aus dem Bauhaus was holen, bin da rübergelaufen und da läuft ein Mann, der Hund läuft ein bisschen vor, dann bleibt er am Kurt-Schumacher-Platz vor der Ampel stehen und steht, bis sein Herrchen kommt. Und ich dachte, Mensch, das ist ein ganz toller Hund. Ohne Leine, der muss auch gut dressiert sein. Und dann erst, als der Herrchen über die Ampel geht, geht er auch. Vorher ist einer bei Rot über die Ampel, gerade als der Hund da saß, der ist nicht über die Ampel gelaufen, weil einer bei Rot über die Ampel gelaufen ist, erst wenn als sein Herrchen über die Kreuzung ging und so weiter. Und der Hund ist erst mit seinem Herrchen gelaufen. Dann habe ich nur danach dem Mann gesagt, der ist aber gut dressiert. Nein, der ist gut erzogen. Nicht dressiert. Gut erzogen. Der geht mit seinem Herrchen. Der weiß, bei Rot bleibe ich stehen. Ich renne nicht über die Kreuzung, nur weil anderer über die Kreuzung bei Rot gerannt ist. Viele Christen sind gehorsam nur aus Gesetzlichkeit. So wie die Juden, Sabbatgebot. Weißt du, die Juden begreifen nicht den Geist des Gebotes, was der Geist ist, was der Sinn ist. Du sollst den Sabbat, den Feiertag heiligen. Es soll ein Tag der Ruhe sein, wo man zu sich selbst kommt, wo man sich selbst mit Gott beschäftigt und nicht irgendetwas so tut, so heuchlerisch. Ich habe in Israel einen frommen, konvertierten Juden, der hier in Deutschland sehr gut bekannt ist, war ich mit ihm bei ihm mal zusammen und wir setzen uns zusammen und unterhalten uns und sagte er, ich halte meinen Sabbat ein, ich gehe in die Synagoge. Ein Jude darf nur 1200 Meter zu Fuß laufen am Sabbat zur Synagoge, deshalb sollte die Synagoge irgendwo in seiner Nähe sein. Aber der fährt mit dem Auto bis 1200 Kilometer, Meter vor der Synagoge, steigt aus und da läuft er und dann tut er, als wenn er von zu Hause kommt. Weißt du, das sind Heuchler für mich. Alle, diese Art von Menschen sind Heuchler. Ein Jude würde nicht einmal einen Apfel pflücken, denn das könnte Verstoß gegen das Erntegesetz sein am Sabbat. Der würde nicht einmal einen Apfel pflücken. So, weißt du, Gott ist nicht kleinlich. Wir sollen aufhören mit dieser Kleinlichkeit Gottes und Gesetzlichkeit. Das ist jüdische Dummheit. Gott erwartet Reife, dass du weißt, der Apfel, Gott hat mir das wachsen lassen. Und am Sabbat werde ich auch pflücken und nehmen. Ob das gesetzlich verboten ist oder was weiß ich. Weißt du, wenn du gesetzlich bist, versuchst du die Gesetze auszudrücken, wie es geht. Den Juden ist verboten, also am Sabbat weiter Reisen zu machen, außer 1200 Meter bis zur Synagoge. Aber dann nehmen sie einen Esel und Wasserbeutel, setzen sie drauf, denn dann sitzen sie auf dem Wasser. Verstehst du? Und über Wasser fahren ist es erlaubt. Heuchler sind das alles miteinander. Bis heute. Und sie haben nicht gemerkt, dass Jesus uns erlöst hat von diesem ganzen Sabbatquatsch. Entschuldigung. Das war gut. Gott wollte nur testen, können Israeliten sich für mich Zeit nehmen? Zu sich selber kommen? Und weil sie die Sabbate nicht gehalten haben, sind sie nach Babylon verbannt für 70 Jahre. Da haben sie Sabbat gelernt erst. Von dort haben sie den ganzen Fimmel mitgebracht. Weißt du, reifer Umgang mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes richtig verstehen, richtig umsetzen, richtig gebrauchen. Wir sollten aufhören, irgendwelche religiösen Krimis uns anzugucken und zu lesen und so weiter. Wir sollten mündige Christen werden und sie nicht irgendwie in Engpässe bringen lassen aufgrund der Gesetzlichkeit. Was sagt Paulus? Hör mal zu, 1. Korinther 6, Vers 12. Mir ist alles erlaubt. Und mir ist auch wirklich alles erlaubt. Ich erlaube mir alles. Und nehme diese Freiheit. Mir ist alles erlaubt. Aber es nützt mir nichts. Nicht alles. Es nützt mir nicht alles. Mir ist alles erlaubt. Nichts soll Macht über mich haben. Das ist das Geheimnis des Wortes Gottes. Und das ist, wenn du Einsicht über das Wort Gottes bekommst. Strenge Gesetzestreue können sich nicht leisten, was Gott sich wünscht. Weißt du, das sind enkariert und dergleichen, sind viel zu starr, zu unbeweglich, unflexibel. Römer Kapitel 8, Vers 14, da heißt es weiter, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten, sind Söhne Gottes. Sich vom Geist Gottes leiten lassen und Gott gehorchen. Und denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer nur fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, der aus euch ruft, aber lieber Vater. Wir haben die Sohnschaft, wir sind Söhne und Töchter Gottes. In jedem Kind, ich weiß nicht, ob du schon ein Kind gewesen bist, aber viele haben keine gute Kindheit gehabt, aber wie auch immer, in jedem Kind steckt ein Bedürfnis, ich will gelobt werden, gestreichelt werden. Jedes Kind hat diesen Wunsch. Weißt du, es möchte den Eltern gefallen, lieb sein und von Vater und Mutter gelobt werden. Und das sollte unser Motiv sein. Ich will von meinem Vater im Himmel gelobt werden. Gehorsam zahlt sich aus, dem Vater im Himmel zu gefallen. Das ist die Leidenschaft Jesu gewesen. Ich will dem Vater gefallen. Ich will nicht den Juden gefallen, nicht den Römern gefallen, nicht den Frommen gefallen. Ich will dem Vater gefallen. Meine Speise, sagt er, ist den Willen des Vaters zu tun. Paulus beschreibt in Römer 8, wenn Jesus in uns ist, dann hast du auch den gleichen Wunsch. Du willst dem Vater gefallen, dem himmlischen Vater. Du hast nur einen Wunsch. Ich möchte Gott Freude bereiten. Papa, das ist es. Aber, lieber Vater, der Wunsch nach Gehorsam kommt in unserem Leben durch den Geist der Gotteskindschaft. Wenn du diesen Geist der Gotteskindschaft hast, dann wirst du nur das tun, was dem Vater Freude bereitet, was den Vater ehrt. Selbstverständlich. Psalm 40, Vers 9. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Weißt, wenn Gott in dir ist, tust du seinen Willen gerne. Und Gehorsam lohnt sich. Das ist meine Botschaft. Es ist ein Vertrauensgehorsam. Ich will meinem Vater Freude machen. Auch wenn es schwierig ist. Auch wenn es manchmal unmöglich ist. Manchmal komme ich in eine Situation rein, da läuft nichts, da passiert nichts. Und es kann Situationen geben, wo Gott von mir etwas Unmögliches erwartet. Aber weißt du, wenn der Herr etwas bittet, von dir bittet, dann gibt er auch die Kraft, das auszuführen. Das habe ich erlebt. Auch die Mittel dazu. Wenn du bereit bist. Gott testet manchmal, bist du bereit? Und dann geht es so in kleinen Etappen, in Salamitechnik, Stück für Stück vorwärts. Ich denke nur an Jesus. Jesus war auch ein Mensch, so wie du und ich. War nicht besser und nicht schlechter, wie jeder einzelne von uns heute ist. Und als er wusste, jetzt ist langsam Schluss, jetzt geht er ans Kreuz, dann fängt er an im Garten Gethsemane zu beten, schwitzt Wasser und Blut. Und betet, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Matthäus 26, Vers 39. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Verstehst du? So, und dann betet er dreimal dieses Gebet. Und dann sagt er den Jüngern, könnt ihr mit mir wachen eine Stunde? Der Mensch Jesus wollte nicht sterben. Versteht es richtig? Aber er gibt sich Gott hin. Und dann kommt dieser Engel, als er ja zu dem Willen Gottes sagt, stärkt ihn und so vollendet er diesen Weg der Erlösung. Das aufgetragene Werk, als er ja sagt, in Johannes 4, Vers 34, oh, ich bin deshalb da, sagt er, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das mir aufgetragen ist. Jeder einzelne von uns, egal wer du bist und wo du herkommst, hat von Gott ein Werk aufgetragen bekommen. Dann der mehr, dann der weniger und dann der sehr viel. Aber dafür sind wir auf der Welt, um Gottes Willen zu erfüllen. Wenn wir das getan haben, können wir gehen. Da sind wir vollendet. Da musst du nicht perfekt sein. Was weiß ich da? Nein, du hast dein Werk vollendet. Im Deutschen, das Wort Gehorsam besteht aus ein paar gebrochenen Worte. Geh, hor, und Sam, in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, sagt der Herr Jesus, der wird sich auch nach meinen Worten richten, wenn mich jemand liebt. Wenn du den Herrn nicht liebst, wird dir die Bibel zum Kotzen sein. Wirst du meiden, die wirst du die Bibel gar nicht lesen, nicht mal anschauen, irgendwo im Schrank verstauben lassen. Wenn mich jemand liebt, wird fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wie lebe ich? Was tue ich? Was kann ich lassen? Wem tue ich was? Was und wer bestimmt mein Leben? Diesen Fragen wirst du nachgehen. Und du wirst dich fragen, zu wem gehöre ich eigentlich? Wer hat in meinem Leben endgültig das Sagen, das letzte Wort? Wer? Du, das hat erst Wirkung auf mein Leben. Und ich mache mir selber immer wieder klar, wem diene ich? Ich diene nicht mit der Gemeinde hier. Ich diene Gott. Und ich werde von ihm meine Rechenschaft und meine Belohnung bekommen. Mein Lob oder mein Tadel, Gehorsam, da steckt das Wort Hören drin, Hören auf Gott und Leben nach dem, was du gehört hast. Ich habe neulich, schon vielleicht Jahr her, ich habe so die Olympiade, Biathlon-Spiele, also Biathlon-Olympiade angeguckt und da war ein blinder Skispringer. Kannst du dir vorstellen, ein blinder Skispringer, der springt sehr weit, es ist auch sehr weit gesprungen. Aber weißt du, der hat Kopfhörer. Ein Sehender sagt ihm, wann er abspringen muss, wann er abheben muss. Oder blinde Skiläufer, Pistenläufer. Weißt du, die müssen sich aufs Wort verlassen. Oder sogar Schütze, also Biathlon, also der musste auch schießen. Verstehst? Und auch wieder sich nach Gehör auf verlassen, wann er drückt, wenn er abschießt, wo er sich orientieren muss. Und du siehst, wenn der Sportler schon kann, wenn er hört, genau das zu tun und hier was zu erreichen. Deshalb Gehorsam ist besser als Opfer. Hinhören ist besser als Fett von Widdern. 1. Samuel 15. Ich las eine Geschichte von drei Männern. Sie sind da im Wattenmeer bei Eppe losmarschiert und unterwegs kam die Flut. Und sie waren so weit und sie haben sich verlaufen. Und da kam Nebel, dichter Nebel, und sie wussten nicht mehr, wo ist jetzt unser Ufer, wo sind wir in Sicherheit. Sie haben ihre Orientierung verloren. Und dann sagte einer, jetzt müssen wir ganz still sein. Und die Flut stieg und so weiter. Jetzt müssen wir ganz still sogar unser Atem anhalten, hören. Hören, von welcher Richtung kommt die Flut. Und dann in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Und so ging es weiter, immer wieder hören, aus welcher Richtung kommt die Flut. Und dann in die Richtung zum Ufer gehen. Und so haben sie sicher das Ufer erreicht. Wenn wir das Ufer erreichen wollen, müssen wir hinhören. Oft sogar den Atem anhalten, wie diese drei Männer. In der Stille, im Horchen auf Gott, erkennen wir, wie unser Weg verläuft und wo unser Weg ist und wo das Ufer ist. Und das Ufer ist genauso entgegengesetzt. Denk drüber nach. Stures immer weiter so ist nicht der Weg Gottes für uns und mit uns. Hinhören ist besser als Opfer. Hinhören und aufpassen. Gehorsam steigert unseren Glauben. Das ist mein Thema. Was habe ich, wenn ich gehorche? Gott will durch dich wirken, solange du da bist, mit dem, was du da hast und bist und kannst, an dem Platz, wo er dich hingestellt hat, mit den Mitteln, die du besitzt. Denk nicht, ich brauche eine Million oder Milliarde. Vergiss es. Mit ein paar Kopeken kannst du mehr bewirken. Und nicht, wenn einmal in der Zukunft, wenn es mehr gibt oder besser läuft oder einfacher ist. Echter Gehorsam zahlt sich aus. Ich muss nur gehorchen, und zwar hundertprozentig. Hören, was mir mein Leiter oder Führer sagt. Viele glauben, der Stimme Gottes gehört zu haben. Jetzt will ich noch ganz kurz eine Kuh schlachten. Eine heilige Kuh. Viele glauben, Gott gehört zu haben. Doch bevor ich das tue, was ich gehört habe, muss ich zuerst mal fragen, Herr, warst du, der mir das gesagt hat? War es deine Stimme? Denn meine Bibel sagt, was er euch sagt. Oft ist mein Bauch, oft ist die Wünsche, die Bedürfnisse, oft ist es der Teufel, oft ist mein Wunschdenken, oft ist die Meinung irgendwelcher Leute oder der Gemeinde oder wen auch immer, was er euch sagt. Deshalb ist es so, wie nachdem du gehört hast irgendetwas, musst du wissen, wer das ist. Du musst die Stimme des guten Hirten gut kennen, sehr gut kennen. Gott will den Gehorsam und er segnet den Gehorsamen und bestraft den Ungehorsamen. Wunder dich nicht, wenn du Rechnungen zahlst und nicht mehr bezahlen kannst und von einer Krise zur anderen schlitterst. Wenn du das tust, was Gott will, wirst du Gutes ernten. Lies mal 5. Mose, die letzten Kapitel. Wenn du Gott gehorchst, dann wirst du genug zu essen haben, genug zu arbeiten haben, genug Erfolg haben, du wirst alles genug haben. Der Segen des Gehorsams liegt auf der Hand. Du hast Erfolg, du hast Sieg. Jede Generation, jeder Christ muss sich immer wieder selbst sich entscheiden, ich gehorche Gott. Weißt du, ich will Gott dienen, ich will Gott für Gott da sein und dann werde ich gesegnet, automatisch. Ich suche nicht, bitte segne mich Gott, Herr, segne mich, segne mich, segne mich. Ich brülle nicht den ganzen Tag und bettel und winsel nicht um den Segen. Mich interessiert der Segen gar nicht. Wenn ich Gott gehorche, ist der Segen automatisch mir sicher. Da brauche ich gar nicht bitten, Herr, heile mich, heile mich, heile mich. Tu, was er sagt, dann wirst du gesund werden. Nur wer Gott dient, wird gesegnet, belohnt, wird von Gott versorgt, getragen, bewahrt und geheilt. Nur wer Gott gehorcht, hat Anspruch auf den Segen, ohne dass er um Segen bettelt. Für Widerspenstige und Rebellen und Ungehorsame gibt es keine Verheißung. 5. Mose 28, noch ganz schnell zum Schluss. Alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und dich treffen, bis du vertilgt bist. Warum? Weil du der Stimme deines Gottes nicht gehorcht hast. Du wirst ausradiert, ausgelöscht, man wird dich vergessen. Der Fluch Gottes kommt immer wieder, wenn man seine eigenen Wege geht, sich vom Geist Gottes nicht sagen lässt und tut, was man denkt, dass es richtig ist und sich von anderen und von sich selber belügen lässt. Viele Brüder Josefs, sie belogen ihren Vater. Und es rächt sich, weißt du, es rächt sich, wenn man andere Menschen belügt. Gott kann man nichts vormachen. Gott verlangt dass wir auf der Spur bleiben. Und er arbeitet an uns, dass wir auf dem Weg bleiben. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz und siehe, wie ich meine. Gott segnet, wenn du das tust, was er gesagt hat. Gott hat zu Moses, als gegen die Amalekiter gekämpft wurde, heb die Hände hoch, Moses. Wenn du die Hände hochhebst, wenn du anfängst zu beten, wird Gott siegen. Lass du die Hände fallen, wird Amalek siegen. Und so war das. Und deshalb haben sie geguckt, Josua und Hur haben die arme Moses unterstützt, dass gebetet wurde, und die betenden Hände halten den Teufel auf. Tu, was er dir sagt. Dem Volk Gottes geht es gut, wenn es Gott gehorcht. Und es geht schlecht, wenn es ihm nicht gehorcht. In Sprüche 12, Vers 21 noch ganz schnell. Kein Unglück geschieht dem Menschen, der Gott gehorcht. Kein Unglück geschieht. Auch wenn es Unglück ist, kein Unglück geschieht dem Menschen, der Gott gehorcht. Über den Ungehorsamen aber bricht das Unheil zusammen. Wenn du Gott gehorchst, wird kein Unglück über dein Leben kommen. Auch wenn ein Unfall ist, aber Gott macht aus dem Unfall noch das Optimale. Da kriegst du sogar ein neues Auto. Das habe ich erlebt. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn ich die Zeit stehle und die Zeit ausnüssen. Aber ich habe ein Audi 80 gekauft mal und so weiter, nagelneu. Das war mir zu leicht. Dieses Auto, das hat mir nicht gefallen. Aber ich kann es nicht mehr verkaufen. Verstehst du? Ich musste erstmal den Kredit abzahlen. Und dann machen wir eine Freizeit und meine Frau fährt mit diesem Auto gegen einen Baum, Totalschaden. Ich muss diesen Schaden anmelden. Und dann fragt der, wo ich den Schaden aufgenommen hat, wer ist die Schuld? Dann sage ich nur der Wind. Sagt er, wie bitte? Doch, der Wind. Und der Wind hat sie von der Straße gepustet und gegen den Baum geblasen. Dann sagte, bringen Sie den Beweis, dass es über Windstärke 8 war, dann werden wir den Fall regeln. Und dann habe ich gleich das Wetteramt da in Lechfeld angerufen und die haben gesagt, ja, da war 8,4, was weiß ich, die Windstärke, und gebracht und sofort das Auto ersetzt. Und ich habe den Schrottwagen noch für 4.000 Euro verkauft und dann konnte ich gleich mehr schwereres Auto kaufen. Du siehst, Gott benutzt sogar Unfall, um was Besseres draus zu machen. Zuerst habe ich gedacht, die Welt ist untergegangen für mich. Mein Geld ist kaputt. So, tu, was er dir sagt. Johannes 2, Vers 5. Achte auf die Befehle Gottes, auf seine Gebote. Tu was. Petrus hat die ganze Nacht gefischt und kein Sprössling, nichts gefangen. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt, Petrus, was ist mit dir los? Und er sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Dann sagt der Herr Jesus, wirf das Netz nochmals raus. Versuch's noch einmal, gib dich nicht auf. Mach's noch einmal. In Lukas 5, Vers 4. Und dann macht er den größten Fang seines Lebens. Gehorsam lohnt sich. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns ein gehorsames Herz schenkst. Ein Herz nach deinem Plan, nach deinem Willen, wie du es für richtig hältst, Herr Jesus. Ich möchte lernen, dir mehr zu gehorchen, nicht auf die Menschen zu achten, nicht auf die Menschen zu hören, denn dir zu gehorchen ist das Größte im Leben eines Christen. Heiland, ich danke dir für deinen Geist und für die Leitung auch heute. Segne auch alle Freunde, die diese Predigt jetzt in den nächsten Minuten hören werden. Heile sie und stell sie wieder ganz vollkommen her, dass sie dir gehorchen. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen. Amen.